Bei 40 Grad Außentemperatur und null Niederschlag sind die ausgebrochenen Triebe, die Blätter sind innerhalb von Stunden, sind die so eingetrocknet, dass sie aussehen wie Teelaub. Mhm. Und genau das war das, dass die Vietnamesen gesagt haben, Wolfgang, wow, das sieht doch aus wie grüner Tee, lass uns das doch mal trinken.
Okay.
Haben wir gemacht. Und siehe da, es war wirklich ein sehr aromatisches Getränk, Heißgetränk noch. Das fanden die Leute so gut, dass wir dann gesagt haben, wow, wir machen ein Produkt draus.
Kork und Schraube, der RZ-Wein-Podcast mit Christine Bäder und René Hart.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christine Bäder, mir zur Seite sitzt auch heute wieder der Weinentdecker René Hart.
Und hier ist Kork und Schraube, der Wein-Podcast der Rheinzeitung.
Und ich muss dich gleich mal korrigieren, denn eigentlich müsste es heute kein Wein-Podcast heißen.
Stimmt, ja. Denn heute sprechen wir tatsächlich nur indirekt über Wein. Es geht nämlich um kein Wein, quasi um eine Alternative zur Alternative.
Also ich höre jetzt, sehe schon so bildlich unsere Hörer die Fragezeichen im Gesicht. Das kann man fast hören, ja. Also die Alternative heißt inzwischen für viele natürlich alkoholfreier Wein und boomt, ja, wenn auch noch auf niedrigem Niveau, zumindest auf dem Papier, also realistisch liegt der Marktanteil von alkoholfreiem Wein aktuell bei ca. 1,5%, was ja noch recht überschaubar ist. Da klingt eine Zunahme von 85% zwar viel, absolut bewegen wir uns aber dennoch deutlich unter 2% am Markt.
Beim Schaumwein sieht das tatsächlich schon ein bisschen anders aus. Da reden wir inzwischen von bis zu 8%. Und das Thema scheint ja aktuell allgegenwärtig zu sein. Die Regale werden voller, die Flaschen werden edler, die Argumente werden lauter. Mhm. Ja, und auch wenn die Sekte durch Kohlensäure und ein bisschen mehr Zucker geschmacklich besser abschneiden, bleibt aber nach dem ersten Schluck oft dieselbe Ernüchterung. Warum schmeckt das jetzt eigentlich so gar nicht nach Wein?
Ja, vielleicht sollte man es auch jetzt nicht, das ist ja meine Theorie, aber da gehen wir vielleicht auch nochmal näher drauf ein, dass man es nicht unbedingt auch jetzt noch mit Wein direkt vergleicht. Das ist ein anderes Getränk, ja. Aber realistisch muss man nun mal sagen, dass alkoholfreier Wein vor allem eins ist. Das ist ein technischer Kompromiss. Erst wird Wein ganz normal produziert und dann wird ihm in einem energieintensiven Verfahren genau das entzogen, was ihn eigentlich definiert.
Ja, wenn man das jetzt mal so bildlich sagen wollte, würde man sagen, man baut ein Haus und dann reißt man die Wände ab und hofft, dass die Eckpfosten irgendwie das Dach trotzdem tragen. Hauptsache, am Schluss steht noch Wein auf dem Etikett.
Genau. Und hier stolpern wir ja auch ein bisschen über den Begriff, der in der Branche manchmal häufig fällt. Also als zweites Synonym, das ist ja kein alkoholfreier Wein, sondern wir reden von Proxy.
Genau, Proxy-Weine oder Proxy-Getränke. Das sind nämlich eben keine entalkoholisierten Weine, sondern das sind quasi sozusagen Stellvertretergetränke. Ja. Das sind also Getränke, die sich am Geschmackserlebnis Wein orientieren, also mit der Säure, mit der Textur, ein bisschen vielleicht auch die Bitterkeit oder auf Neudeutsch Kripp, sagt man ja auch ganz gerne. Vielleicht auch an dem Thema Fermentation arbeiten, aber sie wollen ganz bewusst auch kein Wein sein.
Ja, da hast du es jetzt gerade schon wieder gesagt, also kein Wein und auch keine Kopie, sondern eine bewusste Annäherung, also ein Getränk für Menschen, die was anderes als Wasser, Fruchtschorlen trinken wollen, aber keinen Alkohol und auch keinen Traubensaft im schicken Kleid.
Wenn man das mal weiterdenkt, dann stellt sich eine spannende Frage, nämlich warum sollten Proxy-Getränke nämlich zwingend aus entalkoholisiertem Wein entstehen?
Genau. Und warum nicht aus etwas, was im Weinberg ohnehin vorhanden ist, aber bisher kaum genutzt wurde oder anders genutzt wurde?
Genau. Und an dieser Stelle kommt nämlich unser heutiger Gast ins Spiel. Das ist Wolfgang Schäfer. Er ist studierter Weinbauingenieur und Gründer und Geschäftsführer einer Firma mit dem spannenden Namen Tropical Viticulture Consultants. Herzlich willkommen, Wolfgang.
Guten Tag.
Dankeschön. Ich bin gerne hier.
Ja, TVC, also Tropical Viticulture Consultants, das klingt ziemlich ungewöhnlich. Was verbirgt sich denn dahinter, Wolfgang?
Das ist die ganze Geschichte nach meinem Studium. War ich komplett frei, weil meine Eltern weder ein Weingut noch eine Weinkellerei haben. Und so habe ich mich international getätigt. Mein erster Job war zum Beispiel in im Iran. Zu Schahs Zeiten gab es noch 15 Kellereien, heute nicht mehr.
Tatsächlich. Eine kurze Frage, wie alt bist du und wann hast du das Studium gemacht? Weil Schah ist ja ein paar Tage her, oder?
Das ist lange her. Ich bin jetzt seit 54 Jahren nach dem Abschluss in Geisenheim. Mhm. Und ja, habe mich aber sehr schnell dann beschäftigt mit dem tropischen Weinbau. Mhm. Es gab damals eine Ausschreibung für den Leiter eines Versuchsweingutes in Tansania.
Okay.
Und da haben wir dann angefangen, 200 Rebsorten anzubauen, eigene Unterlagen, Vermehrung gehabt und habe insgesamt 10 Jahre mich mit dem tropischen Weinbau beschäftigt. Und als ich dann zurückkam nach Deutschland mit der Familie, war zu überlegen, ob ich jetzt das Know-how, das ich mir da angeeignet habe, vermarkte, mhm, oder ich werde Betriebsleiter in Rheinhessen oder in der Pfalz.
Ja. So, aber eine kurze Zwischenfrage. Tansania, das waren Investoren, die dann gesagt haben, wir wollen da Weinbau machen oder was?
Nee, das war eine Stiftung, die damals die Bauern, die schon angefangen hatten, Reben anzubauen auf, mhm, dem Hochplateau in Tansania, wurde von einer Stiftung finanziert, dieses Forschungsprojekt. Und von Geisenheim sehr stark unterstützt mit Pflanzmaterial und Know-how. Okay.
So,
und
dass
so
die
weiter.
Menschen da in Produktion kommen können und auch ein Erwerbsleben haben.
Ein Einkommen haben.
Genau.
Ja, anstatt nur Hirse anzubauen, auch was anzubauen, was mehr eine Cashcrop ist, mhm, und deutlich mehr Ertrag bringt und einfach auch eine Diversifizierung ist.
Mhm. Okay.
Und was unterscheidet denn den Weinbau jetzt in solchen Ländern ganz grundlegend vom Weinbau zum Beispiel in Europa?
Wir haben in den Tropen, das sind 23 Grad nördlich und südlich vom Äquator, haben wir keine Winterphase, außer in Höhenlagen über mehrere tausend Meter. Das heißt, die Rebe ist immer grün und vom Ertrag her eigentlich sehr gering. Also wir müssen der Rebe einen Zyklus aufzwingen, mhm, sage ich jetzt mal, denn wir müssen sie schneiden. Nicht, wenn bestimmte Jahreszeit ist, sondern wenn das Wetter umschlägt. Wenn es eine Regenzeit gibt und eine Trockenzeit, dann habe ich zwei verschiedene Schnittsysteme und ich habe zwei Vegetationsperioden, zum Teil auch 2,5 pro Jahr.
Das heißt, man erntet auch öfter in diesen Ländern?
Man kann bis zu 2-mal ernten pro Jahr, wenn ich keine Regenzeit habe. Aber das ist vollkommen klar, bei 2000 mm Niederschlag werden sie keine Trauben produzieren können, mhm, weil es einfach zu nass und feucht ist. Die Pilze werden die Reben auffressen. Mhm. Ja.
Mal zum Vergleich, was kann man da auf dem Hektar im Gegensatz zu dem klassischen deutschen Weinanbau, was wird da geerntet auf dem Hektar und was wird in den Tropen geerntet?
Wir haben sehr viel Erfahrung aus Thailand, wo wir ein großes Weingut betreiben und betreuen jetzt schon seit 2004, also über 20 Jahre. Und da kommen wir bei Qualitätsweinen, kommen wir auf 8 bis 10 Tonnen pro Hektar. Mhm. Und wenn es darum geht, Traubensaft herzustellen oder Tafeltrauben zu produzieren, können es auch 15 bis 18 Tonnen pro Hektar sein.
Und in Europa, was erntet man da so? Als Vergleichsgröße mal?
Das ist natürlich je nach Weinbaugebiet und Qualitätsanspruch. Wir sind 6 Tonnen bis 15 Tonnen sind auch in Europa und auch in Deutschland möglich.
Kommt ja drauf an, was du draus machst, ob es jetzt ein Liter Wein
ist. Ja, nur, dass man mal so eine Vergleichszahl einfach hat, ne? Wo wir da stehen.
Wolfgang, wir haben es ja schon angedeutet, bei deiner Arbeit in Vietnam wurdest du ja schon von mehr als 25 Jahren zu einem neuen Produkt inspiriert. Ja, das interessiert uns natürlich. Wie kam es denn dazu?
Wir haben damals in Vietnam große Blätter, runde Blätter produziert für die Produktion von Dolmas. Mhm. Und wenn ich...
Also Dolmas, vielleicht noch kurz erklären.
Das sind dieses türkisch-griechische Spezialität, dass man Weinblätter nimmt, in Salzlake einlegt und dann damit gekochten Reis, Hackfleisch, alles einrollt, mhm, und die als Vorspeise, also regelmäßig isst. Und das sieht jetzt so ein bisschen exotisch aus oder hört sich an, aber es werden 7000 Tonnen Blätter im Jahr zu Dolmas verarbeitet. Also das ist eine richtig große Industrie, wo etliche Firmen von leben. Und auch diese Weinblätter werden exportiert, zum Beispiel nach Arabien.
Okay.
Und bei dieser Produktion in Vietnam, wenn man große Blätter machen will, muss man auch ausbrechen. Das heißt, ich muss kleine Triebe wegmachen, damit die Kraft auf die großen Blätter geht und die immer größer werden, 20 Zentimeter Durchmesser. Und dann bei 40 Grad Außentemperatur und null Niederschlag sind die ausgebrochenen Triebe, die Blätter sind innerhalb von Stunden, sind die so eingetrocknet, dass sie aussehen wie Teelaub. Mhm. Und genau das war das, dass die Vietnamesen gesagt haben, Wolfgang, wow, das sieht doch aus wie grüner Tee, lass uns das doch mal trinken.
Okay.
Haben wir gemacht. Und siehe da, es war wirklich ein sehr aromatisches Getränk, Heißgetränk noch. Und das Besondere daran ist, dass dieses Heißgetränk, dieser grüne Tee, eine Wein- und Apfelsäure hat. Es schmeckt also, als wenn ich einen super jungen, frischen, grünen Tee habe, der gesäuert ist mit Limonensaft oder sowas.
Okay.
Und das fanden die Leute so gut, dass wir dann gesagt haben, wow, wir machen ein Produkt draus, wir trocknen das, füllen es in Teebeutel. Und Thailand hat den besseren Absatzmarkt, dann haben wir in Thailand das in großen Weingütern eingeführt, dass man dort ein Heißgetränk aus Weinlaubtee genießen konnte und bestellen konnte.
Okay. Und als Eistee auch? Funktioniert das auch?
So, und dann haben wir natürlich gesagt, wenn wir schon bei Heißgetränk sind, tassenweise, warum machen wir nicht ein Kaltgetränk? Mhm. Und so fing das erste Produkt an. Wir haben schon 2017 auf der ProWein das vorgestellt, ein Grape Leaf Soda in 0,25 Liter Flaschen abgefüllt, mit dem Kronkorken verschlossen und wurde von den Leuten, besonders weibliche Konsumenten, sehr, sehr geschätzt. Aber die Händler kamen dann und sagen, oh, das sieht aus wie Bionade, wir hätten gern 10.000 Flaschen für 80 Cent.
Oh,
das war's.
ja, Getränk aus Weinblättern klingt ja richtig spannend. Gibt es denn da Unterschiede bei den Rebsorten? Also schmecken Rieslingblätter zum Beispiel anders als die vom Silvaner? Oder gibt es vielleicht auch Sorten, die sich grundsätzlich besser eignen für so ein Getränk?
In den letzten 10 Jahren haben wir natürlich schon alles Mögliche ausprobiert. Und da wir in unseren Versuchsanlagen jetzt auch in Thailand immer über 100 Rebsorten haben und ich zwischendurch in Georgien gelebt habe, da gibt es 335 autochthone Rebsorten.
Das ist ja die Wiege des Weinbaus.
Richtig. Und wenn ich im Weinberg bin, ich habe immer irgendwelche Blätter im Mund, kaue drauf rum und probiere. Und wenn sie attraktiv erscheinen, habe ich natürlich nachher eine ganze Tasche voll mit und verarbeite die dann zu Hause zu einem Getränk. Und wir haben festgestellt, dass unsere klassischen Rebsorten haben bei weitem nicht die Aromatik wie unsere neuen pilzresistenten Rebsorten. Eindeutig mehr Aromen, intensivere Aromen, attraktive Noten in allen Richtungen. Und das Besondere ist, dass wir bei einem Getränk, was wir gleich probieren, das ist ein weißer, kein Wein von Reben, dass wir da andere Sorten nehmen als wie bei einem Rosé oder bei einem roten Keinwein, der auch in der Entwicklung ist und kommen wird. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir die gleiche Basis für alle Getränke nehmen, sondern spezifisch für jede Farbe, für jeden Trink mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure, gibt es Rebsorten, die sich dafür besonders eignen.
Gut, du willst ja auch den Farbauszug wahrscheinlich haben bei den und? Roten Blättern.
Und man will ja auch einen anderen Geschmack haben. Ne?
Genau, macht das sowieso, Sinn, aber du brauchst ja auch die Farbe dann füllen.
Ja, aber die Farbe kommt nicht von den Blättern, weil die werden ja im Mai, Juni geerntet, dann sind sie alle noch grün, auch die späteren Färbertrauben.
Gut, dass ich gefragt habe, ja.
Die Farbe kommt einfach von einem Traubensaft, den wir selbst herstellen. Auch da wieder spezielle Rebsorten, die sich besonders eignen. Wir wollen also nicht viel Süße haben, kein süßes Getränk produzieren, sondern mehr Aromatik und Säure ist ein wichtiges Konzept, so dass wir unsere ganzen Traubensaft für die Herstellung von Keinwein wird selbst im Betrieb kaltsteril durchgeführt.
Ja, also Piwis hatten wir ja schon mal. Piwis eignen sich scheinbar dann besonders. Da nimmt die Vielfalt ja auch bei den pilzwiderstandsfähigen Sorten zu. Wir hatten es schon mal erklärt, das sind Sorten, die eine gewisse Resistenz haben gegen Pilzerkrankungen. Und müssen daher wenig oder bis gar nicht gespritzt werden und hat natürlich den Vorteil, dass kein Pflanzenschutz auf den Blättern vorhanden ist und damit auch so ein Stück Bio-Qualität hat. Ich weiß nicht, ob ihr das zertifiziert habt, wahrscheinlich nicht. Denn wenn ihr die Blätter aus Vietnam bekommt, gibt es da Bio-Zertifizierungen oder?
Unsere Blätter kommen alle aus Rheinhessen.
Ach, die sind aus Rheinhessen?
Ja, das war nur der Ursprung.
Alles klar.
Wie das entstanden ist. Aber
deswegen schmeckt der Wein so gut, weil er aus rheinhessischen Blättern
ist. Der Keinwein schmeckt so gut.
Der Keinwein, ja. Entschuldigung. Ach ja, okay.
Ja, die sind also alle aus Rheinhessen, genau gesagt aus dem Wonnegau. Und sind im Moment noch nicht zertifiziert, wenn das erfolgreich wird. Wir haben zwei, drei Bauern, Winzer, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und wir können uns vorstellen, dass das in Zukunft auch biologisch zertifiziert wird. Und das wäre eine langfristige. Aber wir sind jetzt gerade erst, wir sind ja erst seit November auf dem Markt.
Das November 25.
25, richtig. Das wäre also jetzt ein bisschen verfrüht, darauf zurückzugreifen. Und wir brauchen einfach große, zusammenhängende, pilzwiderstandsflächige Flächen, weil wir haben einen großen Eintrag durch die Nachbarwinzer und ein wenn ich drei Reihen Piwis habe zwischen hektarweise,
ja,
dann habe ich keine Chance, die ohne Pflanzenschutzmittel im Mai, Juni ernten zu können.
Ist klar.
Wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr dann spezielle Weinbergsanlagen, die nur für die Produktion von eurem Getränk sind oder entnehmt ihr aus regulär bewirtschafteten Weinbergen eine Anzahl X an Blättern, die der Winzer entbehren kann und hinterher trotzdem noch Trauben produzieren kann?
Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Wir haben natürlich in den ersten zwei Jahren nur kleine Mengen geerntet. 2025 waren es 4.500 Kilo Blätter. Ist auch eine Menge, sind etliche Bütten voll. Und die Winzer nehmen jetzt aus bestehenden Anlagen, ernten dann die jungen Triebe und da sind natürlich auch Blüten drin, sodass der Ertrag deutlich reduziert wird. Aber die Kombination ist nicht schlecht, weil sie ernten immer noch eine kleine Menge Trauben von einer höheren Qualität, bekommen da auch einen besseren Preis für die Trauben. Und kriegen natürlich einen interessanten Preis für ein vollkommen neues Produkt für die Weinblätter. Und zwar, wir bezahlen 1 Euro pro Kilo und wir ernten 4-5 Tonnen pro Hektar. Das ist also für den Winzer ein richtig gutes Einkommen, Einnahmen, die er sonst nicht so früh hätte. Und der Aufwand ist die Ernte, das Einmeischen, Abpressen und steril einlagern in Tanks.
Ja, da kommen wir gleich noch dazu, wie der Prozess genau läuft.
Du hast gerade schon erzählt, ihr habt dann also vor einigen Jahren schon mal ein erstes Produkt auf den Markt gebracht. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie das geschmeckt hat?
Das Weinlaub-Soda war natürlich von den getrockneten Blättern stark beeinflusst und es hat einen deutlichen Teegeschmack gehabt. Und da natürlich in der Getränkewelt Eistee riesige Mengen angeboten werden zu ganz kleinen Preisen. Ich bekomme ja einen Tetrapack, einen Liter für 1,50 Euro oder sowas. Ist das nicht vergleichbar, weil das sind alles nur Konzentrate, die da verarbeitet werden. Außerdem wollten wir auch nicht, dass die Blätter aus Thailand da importiert werden, der Transport, und das sind ja auch alles Belastungen in der Treibgasemission. Wir sind jetzt ganz regional, auch das entmineralisierte Wasser stammt aus der Region. Also wir wollen ganz regional arbeiten und einen möglichst kleinen Abdruck hinterlassen.
Das klingt gut. Wir hatten in dieser Staffel eh schon das Thema Nachhaltigkeit. Dann schließt sich da wieder der Kreis, Christine, du merkst es. Mhm. Aber die Idee hatte ich ja nicht losgelassen. Und dann habt ihr nochmal einen Anlauf genommen. Und was habt ihr beim zweiten Versuch dann anders gemacht?
Der zweite Versuch, der jetzt seit 2 Jahren läuft, ist halt, dass wir mit frischen Blättern arbeiten und dass wir keinen Tee produzieren, sondern eine Infusion. Mhm. Das klingt jetzt auf Deutsch ein bisschen seltsam. Die Engländer mit ihrer Infusion sind da vertrauter. Weil,
auch so vom Gin auch so ein bisschen, oder?
Ja. Alles, was kalt extrahiert wird, ist eine Infusion.
Okay.
Und wenn ich kochendes Wasser drüber gieße, dann wird es ein Tee.
Mhm.
So einfach ist die Sache. Und wir arbeiten also auch mit kaltem Wasser, extrahieren die Blätter, die vorher zerkleinert werden. Und da schon in den Blättern alles drin ist, was später in die Traube kommt, das heißt Weinsäure, Apfelsäure, sogar ein bisschen Zucker, ganz viele Gerbstoffe, Polyphenole, alles sehr gesunde Inhaltsstoffe und auch Aromastoffe. Und Aromastoffe in sehr oft in einer Vorstufe, die man nicht sofort erkennt, aber wenn das Getränk dann länger reift, auch mit einer leichten Gärung, wir vergären die 5 Gramm Zucker, die drin sind, dann gibt das eine ganz andere Nase, eine ganz andere Zusammensetzung nachher. Und das hat jetzt also nichts mehr mit einem Tee zu tun, sondern es ist ein alkoholfreies Getränk. Wir bleiben unter 0,3 bei der aktuellen Füllung Alkohol. Und es ist ein alkoholfreies Getränk von der Rebe.
Also das heißt, es findet schon so eine Art Fermentation statt, so ich sag mal analog zur Milchsäuregärung.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen.
So Richtung
habe ich erstmal jetzt gedacht.
Kombucha.
Und dann
Sauerkraut, so in die Richtung, kann man das vergleichen?
Würde ist das Betriebsgeheimnis jetzt? Nein.
Ja, das...
Nein, nur so,
so genau
den Prozess
wollen wir
halt
das jetzt nicht besprechen.
Nein, aber es interessiert mich schon. Du sagst, wir lassen das vergären, aber es entsteht kein Alkohol.
Oder wenig? Oder
wenig. Mhm. Aber bei 5 Gramm, können Sie sich vorstellen, 5 Gramm Zucker, das kann nicht viel Alkohol.
Das heißt, auf dem Etikett steht dann unter Minen, also kleiner 0,5 Volumenprozent Alkohol.
Wir bleiben sogar unter 0,3, weil eben nur die ganz, wir geben keinen Zucker zu. Ist alles vorhandener Zucker, der vergoren wird. Und natürlich kann es passieren, dass da auch ein paar Lactobacillen drin sind und wir auch ein bisschen flüchtige Säure haben, ein bisschen Milchsäure.
So Joghurttönchen.
Na, nicht unbedingt.
Okay.
Probiert, wenn das probiert, werden
wir
sehen.
Wir probieren es ja gleich.
Ja.
Ja, jetzt hast du erzählt, wie viele Tonnen ihr da an Blättern braucht für euer Produkt. Wie kommt man denn an diese riesigen Mengen an Blättern dran? Habt ihr da so ein Partnerwinzer und erntet ihr das mit der Hand? Wie funktioniert das?
Mich würde tatsächlich noch interessieren, kommen dann Mitarbeiter aus dem Firma? Sind es deine Mitarbeiter, die dann durchgehen? Oder wie macht ihr das technisch? Weil du musst ja schon ganz schön was sammeln. Ich erinnere, es sieht ja so ein bisschen gedanklich für die Teepflücker in Indien, die da die Körbe auf dem Rücken haben und da mit 2 Händen pflücken. Wie sieht das bei euch aus?
Das sieht sogar ziemlich ähnlich aus, weil natürlich im Moment bei den kleinen Mengen, also die 4,5 Tonnen, die wir geerntet haben, werden noch mit der Hand geerntet. Da laufen schon
kleine Menge ist
15,
relativ,
15 Leute einen Tag lang durch den Weinberg, schneiden die Triebe ab und stecken sie in eine große Tasche, die sie umhängen haben. Also es ist schon die Stimmung, wenn schönes Wetter ist und so weiter, ist schon so ein bisschen wie in der Teeplantage, nur dass eben die Reben ein bisschen anders aussehen. Grün, aber größer und in Reihen stehen.
Und müsst ihr das dann schnell verarbeiten?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man wird sich das kaum vorstellen können, dass Blätter, die geerntet wurden und in einer Bütte liegen, dass die innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden müssen, da sie anfangen zu fermentieren. Und Sie können sich das vorstellen, die werden heiß. Man kann die nicht mehr anfassen. Die sind über 80 Grad.
Man kennt es doch vom Rasenschnitt. Wenn man den im Sommer nicht schnell genug entsorgt hat, also ich wundere mich abends dann immer, ich sage, ah, nehme ich mit in meinen Schrebergarten, und abends kommst du und denkst, hui. Ja, also gab es bei großen Gebinden auch schon Entzündungen, ja?
Ja, so, ja, und das ist dasselbe, was bei Silage passiert, genau. Dass man da diese Gärung schon anfängt und es wahnsinnig heiß wird. Mhm. Die Verarbeitung ist ganz wichtig, und in Zukunft können wir uns vorstellen, und das sagen auch unsere Vertragswinzer und Partnerbetriebe, die haben gesagt, wow, mit dem Einkommen, was wir da generieren können, das ist besser, als wie Trauben zu verkaufen oder Jungwein zu verkaufen. Wir können uns vorstellen, dass wir die komplette Erziehungsart ändern. Anstatt Spaliererziehung machen wir eine Umkehrerziehung. Die Triebe hängen runter, wir fahren mit dem Laubschneider vorbei, drehen das Gebläse rum, die werden angesaugt und fliegen dann durch das Rohr, werden schon geschreddert auf dem Weg zum Tank, und hinter dem Traktor läuft der Maischewagen und da ist das Wasser drin. Und dann habe ich das Sache schon eingemeischt und ich kann mit 2000 Liter nach ein paar Reihen schon wieder abpumpen oder in den Keller bringen lassen.
Das wird der typisch Winzer, oder?
Die sind einfach pfiffig. Ja. Ja.
Ruckzuck.
Und haben immer eine Lösung. Ja, so ist das.
Ein Geschäft, nee. Das machen wir gerade die Umkehrsache. Und
ja. Ruckzuck. Aber sie finden Lösungen. Oh, ja, das ist doch super. Sehr praktisch.
Sensationell. Ja. Ja, aber insgesamt stelle ich mir es trotzdem sehr anstrengend jetzt als Handarbeit vor. Ich wollte aber nochmal zurückkommen auf das Thema Entwicklung. Du hast gesagt, seit 2 Jahren arbeitet ihr jetzt. Oder wie lange hat denn diese Entwicklungsarbeit, weil da steckt ja noch ein bisschen mehr drin. Es ist ja nicht nur das Produkt am Anfang, sondern ich sage jetzt mal die Verarbeitung und. Und bis man dann auch den richtigen Traubensaft gefunden hat und keine Ahnung, was da jetzt noch drin ist. Wie lange hat denn das insgesamt gedauert, das Produkt zu entwickeln?
Also wenn wir die Gesamtdauer nehmen, dann sind wir natürlich schon bei 10 Jahren. Weil wir schon das erste Produkt 2017 hatten. Und das waren aber noch eine ganz andere Richtung. Aber jetzt seit 2 Jahren arbeiten wir mit Gärung und mit Reifung, und dass wir ganz gezielt bestimmte Rebsorten verarbeiten. Und Sie können sich vorstellen, wir haben am Anfang haben wir das in 50 Liter Edelstahlkecks gemacht. Und da sind einige Dutzend davon nachher im Kanal gelandet, weil es eben nicht funktioniert hat. Und Sie glauben gar nicht, was wir für eine mikrobiologische Vielfalt im Weinberg haben. Ja, das glaub ich. Denn diese spontane Gärung, das ist kann sehr unterschiedlich ausfallen.
Also ihr arbeitet auch nicht mit irgendwelchen Reinzuchthäfen, sondern ihr nehmt das, was ihr kriegt.
Richtig, ja. Denn für 5 Gramm Zucker rentiert sich das nicht. Und wir wollen auch möglichst naturnah arbeiten. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir da auch im Keller extrem hygienisch arbeiten müssen. Denn wir haben ein Produkt in einem Weinkeller. Ein Wein, das ist ja ein sehr stabiles Produkt mit viel Alkohol und Schwefel. Und das alles haben wir in unserem Getränk nicht. Also wir haben weder Alkohol, wir dürfen keinen Schwefel benutzen. Und es sind nicht nur die Hefen und Bakterien. Einer unserer größten Probleme ist das Verhindern von Schimmelentwicklung. Die Sporen sind extrem empfindlich. Karmhefe, innerhalb von 2 Tagen ist die auf dem Tank, der nicht voll ist und nicht überschichtet ist. Also das ist ein Riesenaufwand. Die andere Getränkekonzerne, die Brauer arbeiten viel, viel sauberer, die Saftleute arbeiten sauberer wie in der Weinkellerei. Also das muss man wirklich lernen und genau beachten.
Aber habt ihr da Chemiker, die sich auch um diese Hefestämme kümmern, die letztendlich das Getränk vergären? Weil ich habe da noch eine Idee oder einen Hinweis.
Wir hatten, wir haben also niemand jetzt im Betrieb. Mhm. Wir sind ja beim Weingut Gutzler in Gundheim angeschlossen. Mhm. Und
das ist einer eurer ganze, Partner.
Richtig, mhm. unser Partner, der Michael Gutzler. Und das ist natürlich toll, eine ganze Kellerei zur Verfügung zu haben, um solche Experimente durchführen zu können. Und auch jetzt die Abfüllung findet bei Gutzlers in Gundheim mhm. statt. Ansonsten hatten wir vor 2 Jahren ein Projekt zusammen mit der Brain AG und den Zukunftswinzern. Mhm. Da wurde das Ganze auch wissenschaftlich untersucht. Aber dass wir sind die Ersten, die damit auf den Markt kommen.
Nein, ich hatte nur noch eine Idee, weil ich habe letztes Jahr jemanden kennengelernt, der eine gewisse Namensgleichheit mit meinem Nachnamen hat und der von zu Hause aus eigentlich Biochemiker ist und dessen Schwester ein Weingut in Rheinhessen hat und die haben eine Petrischale auf ihren Etiketten, weil die gehen im Frühjahr hin und suchen verschiedene Stämme an Blättern, an Knorzen, also an den Rebstöcken und nehmen die mit und das ist sein Steckenpferd, er arbeitet für einen großen Konzern, da geht es um die Tatsache, aus Kakaobohnen oder Kaffee noch mehr an Substanz herauszuarbeiten und das haben sie so ein bisschen in den Weinbau übertragen, das heißt, er geht im Frühjahr hin, erntet Hefestämme aus dem Wingert, wo er später die Weine draus machen will, brütet die aus und dann wird am Ende des Jahres bestimmt und gesagt, oh, der Stamm gefällt uns besonders gut und den wollen wir als wilden Stamm primär da, das wäre ja vielleicht auch nochmal so eine Idee bei euch zu sagen, also wenn wir da mit den Stämmen auch noch ein bisschen arbeiten können und vielleicht verschiedene Dinge mildern können und noch Aroma mehr herauskitzeln können, wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Nur mal so am Rande, das hat mich nur gerade dran erinnert, Entschuldigung.
nee, aber das kenne ich, dass alle Betriebe, die Spontangärung machen, die arbeiten nach dem Prinzip, dass man vor der Haupternte schon anfängt, im Weinberg nach geeigneten Hefen und so weiter zu suchen.
Die machen es aber relativ früh im Jahr schon und züchten die auch und beurteilen die übers ganze Jahr hinaus schon. Also so, aber egal. Nur es war ein Exkurs. So.
Ja, wir kommen vielleicht nochmal zu unseren lustigen Wortspielereien vom Anfang zurück. Denn ihr habt euer Produkt bewusst auf den Namen Kein Wein getauft. Welche Idee verfolgt ihr denn damit?
Das Besondere ist ja, dass wir ein alkoholfreies Getränk produzieren von der Rebe, aber ohne die aufwendige Entalkoholisierung. Und es ist halt kein Wein. Und warum soll man nicht gerade diesen Namen nehmen für das Produkt? Und siehe da, das war frei. Wir haben uns das eintragen lassen mit auch Namensschutz. Mhm. Und das Besondere ist auch noch, dass im Weingut Gutzler, es gehört ja zum Verband der VDP, Vereinigung Deutscher Prädikatsweingüter. Und die haben überall den Traubenadler auf dem Etikett. Und den dürfen wir nicht und wollten wir auch nicht auf unser neues Getränk haben. Deswegen haben wir auf dem Etikett ziemlich deutlich das Gegenteil von einem Traubenadler angebracht.
Ich kann es ja mal kurz sagen, weil wir werden den Wein auch gleich probieren. Es ist ein schillernd bunter Papageienkopf mit einer Sonnenbrille. Und da schließt sich so ein bisschen auch der Kreis, glaube ich, für uns und für unsere Hörerinnen und Hörer, weil es erinnert ja so ein bisschen an deine tropischen Anfänge, oder?
Wenn man so will. Es ist aber weder ein Papagei noch ein Kakadu.
Sondern?
Ein Fantasieobjekt.
Ach so, aber
ich hätte jetzt gedacht, es ist ein Papagei.
Er hat einen Papageienschnabel.
Ja, genau.
Kein Papagei ist es.
Kein Wein und kein Papagei, genau.
Kein Papagei ist es. So, ich schenke mal ein, Leute. Ihr könnt schon mal probieren. Achtung. So, und dann kommen wir schon mal zu der Frage, wie riecht's und wie schmeckt's? Und wenn man reinriecht, hat man schon so ein bisschen...
Was total Exotisches.
Ja,
so
ich finde Mango, ja, Maracuja ein bisschen. Aber auch so ein bisschen was Heimisches. Also du hast auch ganz am Anfang...
Ja, ich finde, es hat total was von Rhabarber.
Genau.
So Rhabarberschorle.
Aber auch ein bisschen was Würziges. Und vielleicht so eine, ich weiß nicht, ob du es gerne hörst, aber so eine Spur Tee hat man schon.
Schon auch, ja.
Wie so eine Teekanne, die leer ist, wo man, die man oft benutzt hat und so ein bisschen reinriecht. Das ist ja auch so ein bisschen fruchtig, teeinisch.
Was aber vielleicht gerade so in die Richtung Earl Grey geht und das hat ja oft diese Bergamottnote, das ja auch so ein bisschen ätherisch und frisch ist. Also das hat er schon.
Das schmeckt auch nach Mango und Maracuja. Ja. So und das ist jetzt stilles Produkt, du hast gesagt. Also mir persönlich gefällt es ja für den Sommer auch ganz gut, wenn es ein bisschen Sprunzel, also Kohlensäure hat. Da hast du gesagt, da arbeitet ihr gerade noch dran, oder?
Ja, also das ist das Einfachste, da jetzt ein bisschen Kohlensäure zuzusetzen. Mhm. Aber wir wollten halt mit einfach schlicht anfangen. Mhm. Man darf nicht vergessen, dass man mit Kohlensäure den Zucker noch mehr überdeckt. Ah. Und dass die Leute dann gerne noch mehr Zucker haben.
Dann wird's ein bisschen herber. So.
Ja, wir sind schon also sehr herb. Mhm. Das sollte man, das wurde bis jetzt noch nicht erwähnt. Wir haben über 1000 Milligramm Polyphenole da drin. Das ist also für ein helles Getränk, weißes Getränk extrem viel, fast wie ein leichter Rotwein.
Und die sind, glaube ich, auch gesund, oder?
Sehr gesund. Sind die sehr sind gesund. Sehr gesund.
Freie Radikale, oder? Ist
richtig,
es
richtig. Ja.
Gut
ja.
Für die Haut.
So, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist denn noch alles drin? Also so, steht ja noch ein bisschen was drauf.
Da es ein Lebensmittel ist, müssen wir das auch alles draufschreiben, obwohl es nicht zugesetzt ist. Die Apfelsäure und Weinsäure ist nicht zugesetzt. Die
aber Malz gehört, steht ja auch drauf.
Ja, das ist ein kleines Geheimnis.
Ach so, steht ja aber auf dem Etikett. Entschuldigung.
Muss draufstehen.
Okay.
Das ist ein Lebensmittel. Wir müssen alles deklarieren, was draufsteht. Das ist nicht wie beim Wein.
Mhm. Okay.
Weil es ist ja kein
Lebensmittel.
Wein. Genau. Das ist ein Lebensmittel.
Und dann muss alles deklariert
muss alles drauf sein.
Wobei der Wein ja inzwischen auch alles deklarieren muss.
Ja. Ja, nicht so detailliert, würde ich sagen. Wir müssen also sogar alles, die Nährwerte.
Müssen
alles
wir auch beim Wein alles.
Ja, muss man mittlerweile auch
alles. Seit 2024 beim Wein alles mit dabei.
Wenn ihr das Produkt kauft, seht ihr es ja. Apropos kaufen, wo kriege ich es momentan? Wo ist euer Vertrieb momentan? Wo könnten die Leute, die sagen, Mensch, das will ich jetzt mal probieren? Internet, www.keinwein.de oder?
Genau. www.kein-wein.de.
Ach, guck mal, war schön, wird gut.
Du Fuchs.
Das ist die, und im Lebensmitteleinzelhandel seid ihr aber noch nicht.
Wir sind im Moment durch das Händlernetz vom Weingut Gutzler, sind wir in ganz Europa vertreten, aber nur über den Handel. Und es kommen natürlich viele Leute im Weingut vorbei, wenn sie einfach einen Karton haben wollen.
Ja, aber jetzt auch
ansonsten Online-Shop über www.kein-wein.de.
Und ah, jetzt gucke ich aber hier nochmal drauf, das ist schon cool, guck mal. Zucker 3,6 Gramm, das ist ja quasi nix, ja.
Nee,
im Vergleich zu gerade,
anderen Getränken.
Ja, und gerade im entalkoholisierten Bereich. Wenn man
wie viel hatten da 100 Milliliter, wie viel Kalorien hat das? Weil ich glaube, Apfelsaft hat so 80.
17.
Irre. Ist auch noch für jemanden, der sagt, ich möchte gerne ein bisschen zuckerreduzierte arbeiten.
Wir haben ja in einer unserer Folgen gehört, an so einem Kabi von der Mosel kann man sich nüchtern trinken. Mit dem hier kann man sich schlank trinken.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Also schlank trinken. Ja, gut. Und Produktpreis?
Wir haben uns für die halbe Liter Flasche haben wir extra uns entschieden, damit die Leute besser probieren können, dass man also, wenn man zu zweit, zu dritt ist, sich so eine Flasche holen kann zum Verkosten. Die ist im Moment liegt bei 10 Euro Endverbraucherpreis. Mhm. Und wir planen aber auch nächstes Jahr eine 0,75 Liter Flasche. Dann auch, wenn das Getränk karbonisiert ist, gibt es nochmal eine Sektflasche und so weiter. Also da ist noch eine große Palette im Kommen.
Und da gibt es jetzt schon Weiß?
Nur Weiß.
Nur Weiß.
Also Rosé und Rot ist noch in der Mache. Ja.
Gut, okay. Und ich meine, 10 Euro klingt jetzt viel, aber ihr habt ja gehört, was da für eine Arbeit drin steckt. Und natürlich, wenn ihr in größere Produktion irgendwann mal geht, dann wird das natürlich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen interessanter, oder, vom Preis. Ist ja immer so, wenn man große Stückzahlen dann oder Maschinenarbeit dann halt auch machen könnte mit der Entblätterung für euer Produkt und sowas, ja, kann man ja nochmal sehen.
Das wird sich zeigen, ob die Produktion wirklich, also wir könnten nächstes Jahr, könnten wir auch 100.000 Flaschen machen, also denkbar ist es, Rohstoff ist genug da, Know-how ist da und die größere Flasche wird kaum teurer werden wie jetzt die 0,75 5 Liter Burgunderflasche.
Okay.
Die ist nicht besonders teuer und auch, weil sie auch für CO2-Imprägnierung geeignet wäre.
Ah, ja, alles klar. Okay.
Also das besonders Schöne finde ich ja, dass es oft so schwierig ist, wenn man mal was anderes als nur Wasser gegen den Durst trinken will.
Ja, oder Fruchtschorle.
Ja, dann hat man halt immer diese Saftschorlen, die sind halt oft schon wieder süß. Mhm. Oder man hat Alkohol, was man jetzt vielleicht tagsüber auch nicht unbedingt haben möchte. Mhm. Und ich finde es jetzt gerade, ich bin gerade sehr begeistert davon, dass man da ein Produkt hat, das Geschmack bietet und das aber nicht in süß. Also
ja, und das, wir reden ja auch jetzt erstmal vom Basisprodukt. Ja. Also so wie ich den Wolfgang jetzt kennengelernt habe, hat er ja bestimmt noch so ein paar Sachen im Hinterkopf. Also ich fand, das ist wirklich ganz neue Geschichte. Bin auch froh, dass wir das bei uns im Podcast jetzt gleich mal erzählen konnten. Kein entalkoholisierter Wein, kein Ersatzprodukt, sondern ein komplett anderer Ansatz. Finde ich schon stramm.
Ja, genau. Es versucht jetzt irgendwie nicht unbedingt ein Wein zu sein, sondern es ist bewusst eben kein Wein. Und ich kann mir vorstellen, dass das quasi dann auch die große Stärke dieses Produkts ist.
Ja. Ja, wir haben ja auch durchaus schon mal gelernt, dass die Zukunft alkoholfreier Genusskultur muss nicht zwingend darin liegen, Wein zu reparieren oder doppelt in die Hand zu nehmen, sondern vielleicht auch mal ganz neu zu denken. Das ist ja schon interessant.
Ja, und den Weinberg denkt man damit ja auch neu. Das ist ja aktuell auch eigentlich für die Winzer hochattraktiv, so wenn man den mal so nicht nur in die Traube, sondern auch bis ins Blätterdach reindenkt. Ne?
Ja, gerade auch jetzt, wo vielleicht Flächen stillgelegt werden müssen.
Oder jetzt eben vielleicht nicht mehr
stillgelegt werden müssen. Oder jetzt nicht mehr stillgelegt werden müssen, weil wir ein anderes Produkt, ein anderes Standbein für die Winzer bekommen. Lieber Wolfgang, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast und das tolle Projekt, das, deine Geschichte und die Idee, die zeigt, wie viel Potenzial noch jenseits der Traube steckt. Vielleicht gibt es noch jemanden, der ganz andere Ideen noch hat. Aber das ist schon mal ein cooler Ansatz und deine Lebensgeschichte, das ist auch tolles, tolle Geschichte. Vielen Dank, dass du da warst. Und
vielen Dank, ja.
Bei der nächsten Folge, Christine, da hattest du jetzt wieder jemanden eingeladen. Wen haben wir denn da?
Genau, da verschlägt uns nämlich an die Saar. Da haben wir den jungen Winzer Peter Thelen zu Gast von der Manufaktur Petershof.
Mhm, alles Saar, cool.
Ja, jemand, der da im jungen Alter den Schritt gewagt hat, ausgerechnet in einem der ganz alten, traditionsreichen Weinregionen ein neues Weingut zu gründen und da wirklich Mut und auch ja, Widerstandskraft
der auch so reisefreudig, glaube ich, war wie der Wolfgang, gell?
Genau.
Also, oder?
Ja.
Der war wo?
Auch in Südafrika.
Ach, guck, ja. Ey, die Leute kommen überall rum. Ja. Und ich sitze in Bad Schwabsburg. Alles gut.
Ja, wir sind am Ende der Folge. Und wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das unter podcast@rhein-zeitung.net.
Da freuen wir uns über eure Anmerkungen, eure Reaktionen, Vorschläge, Fragen, Kritik, was auch immer euch einfällt.
Kork und Schraube. Der RZ-Wein-Podcast. Mehr Infos auf rheinzeitung.de.